Herzlich willkommen bei Quite a Girl, dem unperfekten, aber authentischen Podcast von und mit Frauen in Technologie und Business. Mein Name ist Brigitte Pfeiffer-Schmöller und ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Michaela Holzmann über die Herausforderungen in Führungsrollen. Sie teilt Einblicke in das Lernen aus Fehlern, die Bedeutung von Coaching für effektive Führung sowie die Wichtigkeit von Selbstfürsorge für Führungskräfte. Du möchtest weitere Informationen zu Quite a Girl? Dann besuch uns unter community.quiteagirl.net.
Herzlich willkommen, Michaela.
Danke für die Einladung.
Michaela, du bist Director of Product and Service Design. Du bist Member of the Board bei Sclable. Und dein beruflicher Werdegang, wenn man den so liest, LinkedIn und Co., der klingt sehr geradlinig. War es wirklich so geradlinig oder gab es einige Herausforderungen auch für dich?
Ich finde es interessant, dass du sagst, das ist geradlinig. Ich habe es nämlich überhaupt nicht so empfunden, nämlich in keinster Weise. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Vor- und Zurück, eine Tal- und Bergfahrt, quasi in einer Dauerschleife, weil sich auch mein Beruf so unglaublich verändert hat. Mhm. Und mit meinem Beruf meine ich jetzt tatsächlich mal mein Skillset, also meine Haupttätigkeit. Ich habe eine Ausbildung im Kommunikationsdesign, habe auch lange in Kommunikationsagenturen gearbeitet und bin aber vom Kommunikationsdesign ins Industriedesign gerutscht und vom Industriedesign in den ganz, ganz starken digitalen Product- und Service-Design-Bereich. Also allein das finde ich schon überhaupt nicht linear. Wie gesagt, eine ständige Veränderung, aber was meinen Beruf natürlich wahnsinnig geprägt hat von Anfang an, ist, dass ich sehr jung, sehr früh auch in Führungspositionen gekommen bin. Also ich habe schon sehr jung begonnen, Teams zu übernehmen und diese Teams zu führen. Also das erste eigentlich schon mit Mitte 20. Mhm. Und war völlig planlos, was das angeht. Also wenn man Mitte 20 ist, dann hat man ja das Gefühl, wenn mir jemand Leadership-Aufgaben überträgt, ich muss wahnsinnig gut sein.
Mhm. Und besser als die anderen vor allem, oder?
Genau. Danke, dass du das jetzt sagst, weil das kommt dann zusätzlich noch dazu, nämlich besser als die anderen. Und es ist aber einfach nicht die Realität. Also heute rückblickend, Mitte 20, jetzt Mitte 40, also 20 Jahre später, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich war unglaublich unerfahren und habe einen Fehler nach dem anderen gemacht, bin von einem Fettnäpfchen ins nächste gestolpert und habe irgendwann gar nicht mehr gewusst, wie ich das alles noch sortieren soll. Mhm. Und insofern empfinde ich meinen Werdegang als einen sehr, sehr schönen, als einen unglaublich lehrreichen, aber nicht geradlinig.
Genau. Du hast gesagt, von einem Fettnäpfchen ins andere. Ja? Welche Stärken haben denn dir geholfen, dass du trotzdem dabei bleibst, dass du jetzt auch die Führungsperson bist, die du bist?
Schöne Frage. Und das hat mich, glaube ich, schon lange niemand mehr gefragt. Mhm. Ich glaube, was eine gute Fähigkeit ist, die ich immer schon hatte, unabhängig, ob das ein Leadership-Thema war oder ein anderes, ist, dass ich irgendwann für mich sehr jung erkannt habe, dass wenn ich selbst nicht mit meinem Denken zu Rande komme oder nicht zu einer Lösung komme, dass ich mir jemanden suche, der mir beim Denken hilft. Mhm. Ob das dann im Austausch war mit Arbeitskollegen oder mit Freundinnen und Freunden oder dann in weiterer Folge tatsächlich auch in ein Coaching gegangen bin, um diesen Resonanzkörper zu haben, um jemanden zu haben, der mir bei meinem Denken hilft oder mir dabei hilft, meine Gedanken zu sortieren. Das, glaube ich, war sehr, sehr hilfreich, weil das war auch so das Erste, wo ich systemisch in etwas reingerutscht bin, ist, dass ich aus dieser Führungsverantwortung, die ich so jung bekommen habe, zu meinem Arbeitgeber gegangen bin, und weil ich irgendwann eigentlich nach wenigen Monaten erkannt habe, das wird so nicht. Ich mache hier nur Fehler. Ich sehe übrigens, dass ich Fehler mache. Ich sehe, dass ich nicht lande. Ich sehe, dass die auch bei mir nicht durchdringen. Mhm. Hatte dann irgendwann das Gefühl, ich brauche Unterstützung. Und bin tatsächlich zu meinem Arbeitgeber gegangen und gesagt, ich brauche Unterstützung. Ich hätte gern Leadership Training. Also eine Möglichkeit, wo mir systemisch beigebracht wird, wie man mit Leadership eigentlich umgehen kann. Und das war glaube ich, so die eine Seite, die mir irrsinnig geholfen hat. Und die andere Seite, das kann man jetzt als Schwäche auslegen. Und ich glaube aber, am Ende des Tages ist es eine Stärke, ist, dass ich von mir selber glaube und das auch in der Vergangenheit gespiegelt bekommen habe, dass ich eine hohe Fähigkeit zur Empathie habe. Mhm. Und das, glaube ich, hilft schon. Aber das ist, ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich, muss ich fairerweise sagen.
Du hast die Empathie angesprochen. Und also diese Frage habe ich mir auch gestellt, weil speziell in deinem Job musstest du ganz, ganz nah am Menschen sein. Also im Sinne von Menschen verstehen, seine Probleme verstehen, die Bedürfnisse verstehen, um daraus dann auch Lösungen zu generieren.
Genau.
Und was macht dann mit dir dieser sehr starke Fokus eigentlich auf andere? Wie geht es dir da dabei?
Das Spannende ist, dass mein Beruf, wie du sagst, verlangt es. Wenn man Produkte designt, wenn man Services designt, ist der erste Schritt immer, dass ich Research mache mit meinem Team oder früher auch selbst Research gemacht habe, was dazu führt, dass man quantitative Gespräche führt. Und das bedeutet, dass ich mich dem Menschen, den ich mir gegenüber sitzen habe, vollständig öffne. Und in absoluter Wertfreiheit höre, was diese Person mir zu sagen hat. Das schärft den Blick, das schärft ihn unglaublich über lange Zeit aufs Wesentliche. Man beginnt Menschen besser zu verstehen, man beginnt auch Menschen lesen zu können, auch implizites Lesen, also alles, was ungesprochen ist, aber vielleicht in der Mimik und Gestik rüberkommt, da hilft es irrsinnig dafür. Und in meinem Fall war das so, dass es mich in meinem Leadership auch irrsinnig geschärft hat. Also ich habe sehr früh begonnen, im Leadership dieselbe Haltung anzunehmen, als würde ich ein Research machen. Mhm. Und das mag jetzt für viele Menschen, die vielleicht jünger sind und gerade anfangen mit Führen oder vielleicht auch selbst führen möchten, mag das vielleicht im ersten Augenblick irrsinnig positiv und gut klingen. Langfristig und aus heutiger Sicht rückblickend betrachtet, hat mich das irrsinnig viel gekostet, weil ich dabei einfach vergessen habe, auf mich zu hören. Mhm. Auf was ich als Leader brauche. Ich habe mal ein irrsinnig schönes Gespräch geführt mit einer sehr, 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 sehr klugen Frau, die eine absolute Koryphäe im Pflegebereich ist, also in der Altenpflege. Und die hat mal zu mir gesagt, und das fand ich irrsinnig spannend, nur wenn man in der Kraft ist, kann man jemanden anderen in die Kraft bringen. Also ist es deine originäre Aufgabe, zuerst mal dafür zu sorgen, dass du selbst in der Kraft bist. Und das ist mir eine geraume Zeit in meinem Leadership-Dasein tatsächlich abhanden gekommen. Also am Anfang, wenn man noch wenig Skillset hat und noch vieles intuitiv macht, ist es noch eher da, weil man gar nicht weiß, worauf man schauen soll. Also so frei nach dem Motto, you don't know what you don't know. Mhm. Man macht halt einfach mal. Und je mehr man weiß, desto eher achtet man darauf. Und in meinem Fall war das so verstärkt durch meine berufliche Tätigkeit nebenbei noch, eben Produkte und Services zu entwickeln, stark im Customer Research zu sein, im User Research zu sein, habe ich irgendwann einfach nur noch wahrgenommen, was mein Gegenüber braucht und überhaupt nicht mehr darauf geachtet, was eigentlich meine Bedürfnisse und meine Needs sind.
Wie ist es dir dann gelungen, diesen Punkt zu erkennen, dass du eigentlich nur im Außen mehr agierst und weniger auf dich selber schaust?
Wie das so oft, glaube ich, bei den meisten Menschen ist, die ersten Signale hat mir mein Körper gegeben. Mhm. Mein Körper hat irgendwann einmal sich gerührt und ich habe über Beschwerden im Magen, über eine fast schon chronische Sinusitis, etc., die alle nicht, also das waren alles Beschwerden, die nicht erklärbar waren aus meinem Lebensstil heraus. Aber das war so das Erste, wo mein Körper gesagt hat, war immer wieder müde, anfällig für gewisse Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da stimmt was nicht. Ich muss mal genauer hinschauen. Und das Zweite, das mir das irrsinnig vor Augen geführt hat, ist, ich bin irgendwann dann im Laufe meiner Karriere in ein großes Unternehmen gekommen und habe dort auch Managementaufgaben übernommen, Teile der Geschäftsführung übernommen und hatte ein sehr, sehr großes Team zu führen. Das waren über 50 Leute. Die haben natürlich nicht alle an mich reportet, aber es war einfach ein großes Team. Und wenn man dann so führt, wie ich das vorher getan habe, nämlich zu versuchen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin im Austausch zu stehen, im Kontakt zu bleiben, um die zu spüren, um die wahrzunehmen, kommt man bei über 50 Leuten, muss ich niemandem sagen, sehr schnell an seine Grenzen. Und auch an einem Punkt, wo man sagt, ich kann das so gar nicht mehr leisten. Das ist impossible. Und das hat mir so stark vor Augen geführt, dass die Art, wie ich das mache, eine sehr wohlwollende ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber für mich leider Gottes nicht wohlwollend, weil mir das aufgezeigt hat, dass ich das nicht mehr leisten kann und dass ich darunter leiden beginne.
Wie schaffst du es jetzt, diese Balance zu halten?
Ich muss es mir immer wieder ganz bewusst sagen. Also das finde ich auch übrigens sehr spannend. Ich glaube, also was ich für mich gelernt habe im letzten Jahr 2023 war, dass ich angenommen habe, dass ich so bin und dass ich dieses Verhalten ein aus mir entstehendes Verhalten ist und dass ich das so wahrscheinlich nicht mehr loswerden wäre. Ich bin einfach so. Allein die Akzeptanz, dass ich für mich verstanden habe, dass ich so bin, hilft mir, weil das erlaubt mir nämlich, dass ich mich selbst immer wieder daran erinnere, innezuhalten und zu sagen, so, jetzt mal stopp hier. Das ist mein Team, das sind die Bedürfnisse meines Teams, das ist in Ordnung, das kann ich hören und sehen und das darf hier stehen und wird nicht bewertet. Und zugleich darf ich mir die Zeit nehmen, bei mir ganz genau hinzuschauen und zu sagen, was macht es mit mir? Wo stehe ich? Was brauche ich? Und was müssen wir gemeinsam tun, dass das positiv vorangetrieben werden kann? Und diese Erkenntnis war für mich eigentlich die Ausschlaggebende, dass ich mir diese Zeit nehmen darf, dass ich innehalten darf, dass ich nicht sofort reagieren muss, dass ich nicht sofort alle Bedürfnisse und Wünsche auffangen muss, sondern dass ich darüber nachdenken darf und mir die Zeit nehmen darf, zu schauen, ist das in Ordnung so? Und ist das auch richtig so für alle Beteiligten?
Wie ist da die Resonanz dann von deinem Team?
Ich fand es spannend, weil die Resonanz war eine unglaublich gute. Weil was ich darüber begonnen habe, das hätte ich vielleicht vorher auch ganz kurz erwähnen können, was ich darüber nämlich begonnen habe, ist zu kommunizieren, wie es mir eigentlich geht. Weil das war nämlich etwas, das ich mir auch über all die Jahre, wo ich versucht habe, meinem Team die Rahmenbedingungen zu bieten, damit sie sich entfalten können, dafür zu sorgen, dass die Leute gesehen und gehört sind, gewaltfrei zu führen, im Sinne von gewaltfreier Kommunikation zu führen. Was ich darüber vergessen habe, ist, darauf zu achten, dass auch ich kommuniziere. Also ich war irgendwann tatsächlich nur noch Resonanzkörper und habe gehört und habe aufgenommen und habe versucht, das Beste aus allem zu machen und habe aber dabei vergessen, eigentlich zu kommunizieren, wie ich mich dabei fühle und wie es mir geht. Und das ist die wesentliche Veränderung, die mein Team tatsächlich wahrnimmt, ist, dass ich auch authentisch sagen kann, wie es mir geht. Auch über Dinge kommunizieren kann, die jetzt vielleicht originär gar nichts mit dem Beruf zu tun haben. Nämlich morgens in das Office zu kommen, nach einem Wochenende, das vielleicht challenging war, egal warum, und zu kommunizieren, gibt's mir heute ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen, bis ich mich wieder reinfinde. Ich hatte ein anstrengendes Wochenende, ein emotional anstrengendes Wochenende. Und das verändert wahnsinnig viel. Und das Schöne dabei ist, dass ich feststelle, dass das ja auch was mit der Sicht von meinen Mitarbeiterinnen auf mich macht. Weil man tatsächlich ein Ticken menschlicher wahrgenommen wird und nicht als jemand, der einfach immer funktioniert und immer da ist und einfach nur macht.
Verändert das auch die Vertrauensbasis zwischen euch?
Ja, sehr. Auch das war eigentlich das Schönste, das ich im letzten Jahr so festgestellt habe, ist, dass die Vertrauensbasis eine andere ist. Erstaunlicherweise übrigens auch auf der lateralen Ebene. Du hast es bei der Einleitung gesagt, ich bin Teil des Management Boards. Ich bin mit 5 Männern in einem Leadership Board. Wir führen das Unternehmen gemeinsam. Ich bin die einzige Frau. Jetzt könnte man hier wahrscheinlich schon ganz kurz aufzeigen und sagen, oh, Moment mal, die einzige Frau ist hier auch spannend. Ist es. Aber was außergewöhnlich ist, ist, dass ich über dieses Sein in dieser Gruppe, wobei ich dazu sagen möchte, dass ich es mit irrsinnig feingeistigen Männern zu tun habe. Das ist auch außergewöhnlich. Ich komme nämlich von meinem vorigen Arbeitgeber von einer ähnlichen Situation. Ich war auch Teil des Leadership-Teams und da war ich aber die einzige Frau unter 9 Männern. Aber 9 Männer in einem völlig anderen Mindset. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, weil erstaunlicherweise ist der Altersschnitt sehr ähnlich von diesen beiden Gruppen. Aber das Mindset ist ein völlig anderes. Und ich bin jetzt in einer Gruppe, wo ich es mit Menschen zu tun habe. Und ich möchte wirklich Menschen sagen und möchte es nicht auf Mann und Frau auseinandersplitten. Ich habe es mit Menschen zu tun, mit Human Beings, die alle einen sehr guten Zugang zu sich selbst haben und auch kein Problem damit haben, zu kommunizieren, wo sie verletzlich sind oder wo sie sich gerade schwer tun. Und das hat es mir auch unglaublich erleichtert, das dann auch zu tun. Ich fühle mich dann sicher genug, sagen zu können, wenn ich herausgefordert bin oder wenn mich etwas berührt. Und ja, das ist die Veränderung, die ich sehen kann auf beiden Ebenen. Wie gesagt, in meine Kollegenkreise hinein, aber auch mit meinem Team.
Dieses, ich sage es jetzt mal ganz provokant, dieses als Frau sich öffnen, ja, das höre ich in meinen Coachings ganz, ganz häufig, dass Frauen oft dann den Eindruck haben, wenn ich mich öffne, wenn ich zeige, dass ich verletzlich bin, ja, anderen Männern gegenüber, dann werde ich nicht mehr auf Augenhöhe behandelt. Ja. Und du hast dir das offenbar früher in deiner Vergangenheit selber erlebt. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich?
Das stimmt, in meiner Vergangenheit war das exakt so. Da hätte ich das echt unterschrieben.
Ja.
Und ich habe leider Gottes für mich keinen guten Zugang gefunden dazu, weil mein Zugang war, es einfach nicht zu tun oder es dann zu tun, wenn ich für mich alleine bin. Mhm. Und das ist natürlich irrsinnig belastend. Das führt ja zu nichts, außer zu ganz viel, ich sage jetzt mal, Brain Pain, weil man das im Kopf immer wieder durchgeht, die Situationen, aber man findet nie ein Ventil, wo man das auch mal artikulieren kann, wie es einem damit geht. Und ich habe tatsächlich keinen guten Weg gefunden. Also für mich war die Veränderung machbar durch den Wechsel des Umfelds. Mhm. Also das neue Umfeld hat mir ermöglicht, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Also muss ich eigentlich, jetzt wo ich mit dir so spreche, einmal Credits an meine Kollegen aussprechen. Das werde ich tun.
Sehr schön. Was würdest du Frauen raten, die in einer ähnlichen Situation sind wie du? Wo sind so diese Warnsignale, diese Sensoren, wenn die mal anschlagen? Ja. So, man sollte sich überlegen, wie will man damit umgehen?
Ich glaube, wo man aufpassen sollte als Frau, ist das erste Warnsignal, rückblickend betrachtet von mir, wäre zu sagen, ich habe eine Emotion in einem Meeting, in einem Gespräch, und ich sage mir selbst, ach, jetzt sei nicht so kleinlich, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Also das Warnsignal wäre, sobald der innere Dialog mit einem selbst beginnt. Also an dem Zeitpunkt, wo du beginnst, dich innerlich selbst zu limitieren, wo du dir selbst beginnst, in Wahrheit dein größter Feind zu sein. Denn die Limitierung kommt nicht mehr im Außen, sondern die Limitierung findet in uns selbst statt. Wir limitieren uns dann selbst. Und wenn das beginnt, wenn dieser innere Dialog beginnt, ich glaube, das ist das erste Warnsignal, wo man darauf achten sollte, vielleicht das nicht zu tun. Und das zweite ist, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, und das klingt vielleicht ein bisschen vermessen, das sogar zu sagen, aber ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen in einen Zustand kommen, wo sie darauf einfach nicht mehr achten, wo sie ihre Gefühle und ihre Emotionen einfach kommunizieren. Denn entweder ist ein Umfeld da, das das wohlwollend aufnimmt und damit umgehen kann, und dann ist das Learning ein sehr positives, nämlich ich darf sein, wie ich bin, und mein Umfeld verträgt das und hält das aus. Und sollte das Umfeld negativ darauf reagieren, ist es vielleicht das allerbeste Zeichen, das Umfeld zu wechseln. Und wenn wir uns das alle ein bisschen mehr trauen würden, würden viele Konflikte vielleicht auch anders ablaufen oder viele Situationen sich zu etwas Positivem drehen.
Das ist vielleicht auch, also die Vorgeschichte zu diesem Podcast, Quiet a Girl, der Name ist ja auch nicht unumstritten. Warum sagt die nicht Woman, warum sagt die nicht was auch immer, warum Girl? Und für mich war das dann doch, ja, trotzdem ein Grund, dass ich sage, nein, ich bleibe bei diesem Namen, weil er A, stimmiger klingt als Quiet a Woman, und zum anderen aber auch, weil es keinen Unterschied machen soll. Egal, ob wir jetzt Boy sind oder Girl oder Men oder Women oder was auch immer, es geht eigentlich um ganz andere Dinge. Es geht darum, dass wir in unserer Arbeit so performen können, dass wir einfach Mehrwert schaffen für unsere Kunden.
So ist es. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Danke fürs Erklären übrigens. Wusste ich nicht, dass das der Ursprung war. Das ist wirklich ein schöner Gedanke.
Wenn du das jetzt vergleichst, auch vom Unternehmen her, du sagst, du bist jetzt in einem Umfeld, wo du einfach so sein kannst, wie du bist, ja? Und du kennst es aber auch anders. Was macht das mit der Organisation, wenn jeder so sein kann, wie er ist? Ja, was ist,
ja.
Was kommt unterm Strich denn für die Organisation auch Gutes dabei heraus?
Ist eine super spannende Frage und eigentlich glaube ich, könnte ich oder könnte man jetzt da irrsinnig weit ausholen. Ich finde es wirklich spannend, die Betrachtungsweise. Ich befinde mich in einer Organisationsstruktur, das hat mit unserer Tätigkeit zu tun. Wie gesagt, wir entwickeln Innovationen im digitalen Bereich. Was natürlich, ich sage immer natürlich, für viele ist es vielleicht gar nicht mehr, ist es vielleicht gar nicht so natürlich, was aber dazu führt, dass die Projekte, die wir tun, in agilen Methoden abarbeiten. Das heißt, wir schauen sehr, sehr intensiv darauf, dass wir mit unseren Kunden gemeinsam, also mit dem Kernteam des Kunden, das für dieses eine Produkt oder diesen einen Service verantwortlich ist, gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die gemeinsam ein Team bilden und in Sprint-Logik dieses eine Produkt erarbeiten und dann auch abarbeiten, was dazu führt, dass dieses Team von einem Agile-Coach begleitet wird. Jetzt ist es so, dass das zum Großteil, so habe ich es zumindest erlebt, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, diese Männer und Frauen, die sich dazu entschließen, Agile-Coaches zu sein, per se schon sehr, sehr menschliche Human Beings sind. Das sind Personen, die einen Zugang zu Menschen haben, die sich ausdrücken können, die einen Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil ich nämlich auch glaube, dass das ein tatsächlich essentielles Skillset ist, um echt gut Agile-Coach zu sein. Also es sind Menschen, die per se einfach gut ausgebildet sind und einen sehr, sehr guten gewaltfreien Umgang, kommunikativ gewaltfreien Umgang mit Menschen pflegen und können. In unserer Organisationsstruktur ist es so, dass wir das nicht nur unseren Kunden zur Verfügung stellen in einem agilen Arbeitssetting, sondern es ist Teil, tatsächlich integraler Teil unserer eigenen DNA, unserer Unternehmenskultur. Mhm. Und ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum ich in meinem Management-Team ein Setting gefunden habe, wo wir alle so authentisch sein können. Es ist nichts, dass sich irgendjemand irgendwann mal artifiziell ausgedacht hat und gesagt hat, wir müssen so arbeiten und wir müssen das unseren Kunden zur Verfügung stellen. Es ist etwas, das sich tatsächlich aus der Organisationskultur heraus so ergeben hat. Also ist es tatsächlich sehr authentisch. Und deswegen ist es hier möglich, was dazu führt, dass wir sehr viele sehr intensive, sehr komplexe Projekte. Die Projekte, die wir tun, haben sehr, sehr oft einen Data Science Hintergrund. Wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Wir haben eine große Gruppe an Developern, die sehr komplexe Dinge umsetzen müssen. Aber die sind in der Lage, das alles zu tun und teilweise auch wirklich parallel zu tun, weil sie den Freiraum haben, es tun zu können, weil es diese Friktion, die es normalerweise gibt bei Unternehmen, in der Form so nicht gibt. Das war auch etwas, das ich unglaublich spannend fand, in dieses Umfeld reinzukommen von außen und zu sehen, es ist in der Tat möglich, friktionsfrei zu arbeiten. Mhm. Und das war für mich tatsächlich das war etwas Neues. Ich bin aus Unternehmen gekommen, vorher meine Erfahrung war, dass das nicht so unbedingt gilt.
Mhm. In unseren Leadership-Trainings, da unterscheiden wir immer gern, weil du jetzt gesagt hast, Friktion, so diese Intellectual Friction, ja, die wir ja brauchen, um innovative Produkte kreieren zu können, und auf der anderen Seite so diese soziale Reibung, diese Social Friction. Ja, die soziale Reibung runter, die andere rauf, ja, um wirklich hier ja am Punkt zu sein. Ja. Und das ist vielleicht auch, was du vorher gesprochen hast, mit dieses, du hast dich ein Stück weit selber zensuriert. Das ist auch wieder ein toller Indikator dafür, welche Unternehmenskultur gibt es dort. Ja, jetzt findest du vermutlich eine Kultur vor, wo du selber nicht das Gefühl hast, du musst dich zensurieren.
Ja, das ist total spannend. Danke für den Input. Ich wusste nicht, dass man das splittet. Emotionale Friktion und inspirative quasi Friktion. Danke für dieses Wissen. Und dann würde ich das schärfen, was ich vorhin gerade gesagt habe. Ich kam von Unternehmen mit großer sozialer Friktion. Und habe hier ein Umfeld vorgefunden, wo kaum soziale Friktion stattfindet, aber tatsächlich genügend intellektuelle Friktion. Das stimmt. Und das ist ein schönes Bild. Das freut mich jetzt, dass ich das für mich mitnehmen kann.
braucht ein gutes Maß an Vertrauen, ja, und psychologischer Sicherheit, um das tun zu können, um sich richtig auch mal streiten zu können, gleichzeitig aber auch zu wissen, auf der sozialen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene passt es trotzdem.
Stimmt, das ist großartig. Danke für das Bild.
Noch einmal zurückkommend zu dem, was du eigentlich alles am Plan hast. Ja, ich habe dich kennengelernt als jemanden, der wirklich mit Herzblut, mit Energie überall drinnen ist. Wie schaffst du diesen Ausgleich für dich selber, dass du nicht landunter bist? Das ist nämlich auch immer wieder ein Thema. Vielleicht hast du da einen Tipp. Wie kann man auch eine gewisse Distanz auch aufbauen zum Unternehmen, am Wochenende, wie auch immer?
Da muss ich mich selber gerade bei der Nase nehmen. Ich glaube, ich bin ein mittelgutes Beispiel für Distanz zum Unternehmen, um ehrlich zu sein. Und ich möchte es auch ganz offen sagen, weil ich glaube, da gibt es Menschen, die können das viel, 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 viel besser wie ich. Und das hat eigentlich auch schon damit zu tun, dass ich sie gar nicht möchte, diese wirkliche, endgültige Distanz zum Unternehmen. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Thema, das ist, wie Leadership generell ist, finde ich, etwas Hochpersönliches. Wie ich begonnen habe, und ich beantworte dir gleich deine Frage, Brigitte, ich würde nur gerne einmal ausholen wollen, weil ich den Kontext gern herstellen möchte. Wie ich begonnen habe, mich mit Leadership auseinanderzusetzen, bin ich relativ früh, ich habe es eh schon, glaube ich, schon zweimal erwähnt, habe ich begonnen, nachdem ich ein Leadership-Training bekommen habe, mich selbst mit Leadership auseinanderzusetzen. Ich habe begonnen, also darüber zu lesen. Und da sage ich dir, wo du der Profi von uns beiden auf dem Thema bist, sage ich nichts Neues. Ich bin natürlich relativ rasch über Marshall Rosenberg gestolpert und habe dort ganz viel gefunden, das ich großartig fand, wirklich. Also war begeistert über die Art, wie er führt, über Fragen, zu verstehen, dass man Emotionen haben kann, aber dass man darauf achten sollte, ist es notwendig, gleich zu reagieren, wenn ich eine Emotion habe, sollte ich zuerst mal darauf achten, kommt die Emotion originär aus mir selbst heraus und hat mit meinem Gegenüber eigentlich gar nichts zu tun. Also all diese Dinge. Das war für mich wirklich total spannend. Ich habe mich wahnsinnig gern damit auseinandergesetzt. Und wie ich so durch war mit meinem quasi Auffressen aller Bücher von Rosenberg, habe ich für mich aber auch verstanden, nachdem ich mehrere Leadership-Methoden mir angeschaut habe, für mich verstanden, naja, die eine Methode, die gibt es nicht. Denn wir alle haben eine Persönlichkeitsstruktur. Und wenn ich mich nur auf die Methoden einschieße und meine eigene Persönlichkeitsstruktur völlig außer Acht lasse, ist es wieder ein unauthentisches Führen. Und so bin ich dazu gekommen zu verstehen, dass Leadership für mich bedeutet, dass ich Methodenwissen habe, weil es wichtig ist, weil man hat unterschiedliche Menschen vor sich sitzen. Ich aber verstehen muss, dieses Methodenwissen so anzuwenden, dass ich trotzdem bei mir bleiben kann und trotzdem authentisch bleiben kann. Und das führt jetzt zu deiner Frage von vorhin. So sehe ich das auch mit der Distanz zum Unternehmen. Ich habe irgendwann für mich verstanden, ich darf einen Beruf machen, der außerordentlich schön ist. Ich darf Produkte und Services entwickeln. Ich bin Designerin aus tiefstem Herzen und tiefster Seele. Ich finde, das ist der schönste Beruf, den man haben kann. Und deswegen hört er für mich auch einfach nie auf. Ich stehe als Designerin frühmorgens auf und ich gehe als Designerin schlafen. Es ist immer da. Ich sehe es auch einfach überall. Ich benutze ja täglich selbst 1000 Produkte und denke mir immer wieder, das könnte man so machen, das könnte man vielleicht anders machen, etc., etc., etc. Und das führt aber dazu, dass ich diese Distanz gar nicht haben möchte, weil ich meinen Beruf wirklich als eine unglaubliche Freiheit empfinde, das tun zu dürfen, und es erfüllt mich mit sehr viel Freude. Aber was ich brauche, ist manchmal Pausen davon. Pausen, um andere Inspiration zu bekommen, um andere Ideen zu bekommen. Und für mich schauen Pausen tatsächlich so aus, dass ich mich ganz rausnehme. Und ganz rausnehmen für mich ist, dass ich mir ein paar Tage freinehme und tatsächlich weg bin. Dann bin ich aber auf Digital Detox, dann schalte ich meine Notifications aus, fahre das tatsächlich auf das Minimum runter und bin dann tatsächlich weg im Sinne von Erholung für den Geist und für die Augen. Also ich suche mir dann entweder eine andere Stadt oder eine andere Gegend, aber ich brauche dann tatsächlich eine völlige Veränderung. Und das habe ich für mich in den letzten 4, 5 Jahren hat sich das tatsächlich so ergeben, dass das mein Quell der Inspiration ist, aber auch mein Quell, wenn du so willst, der Distanz, die ich gar nicht herstelle, aber meine Pausetaste.
So bewusst die Pausetaste zu drücken auch.
Genau. Und was bei mir auch noch dazu kommt, das ist sicher für den Beruf, den ich habe, kein normaler Zustand, glaube ich. Ich glaube, das machen andere anders, aber ich benutze kein Social Media. Ich bin auf keiner einzigen Social Media App. Das Einzige, das ich habe, ist LinkedIn, und das habe ich, weil ich das im beruflichen Kontext benötige. Aber ansonsten benutze ich nichts. Kein Twitter, kein X, kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook, kein Snapchat, nichts. Weil ich das tatsächlich, ich sehe den, das ist jetzt vielleicht eine kritische Aussage, oh Gott, vielleicht, ja, sehr kritisch, ich sehe den Value einfach nicht. Weil ich für mich den Benefit nicht sehe, dass es bündelt so viel Zeit und es bündelt wahrscheinlich auch so viel Energie und manchmal erzeugt es vielleicht auch negative Energie. Und ich verstehe einfach nicht, warum ich mich damit belasten soll. Und deswegen nutze ich das auch nicht. Das heißt, wenn ich auf Digital Detox gehe, dann meine ich damit E-Mails und unseren internen Chat-Channel, wo wir uns über die Projekte austauschen. Das ist dann das, was ich tatsächlich runterfahre, weil sonst bin ich gar nicht so stark verhaftet im digitalen Verhalten. Das Einzige, was ich wirklich exzessiv mache, und das kann man wirklich als exzessiv bezeichnen, ich bin News-Junkie. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich informiere mich gerne, ich höre gerne Nachrichten und ich höre gerne Podcasts, aber das war's dann eigentlich.
Hoffentlich auch diesen dann.
Oh ja.
Also ich höre da so ein Stück weit raus, Berufung und nicht nur Beruf bei dir.
Ah, oh, das ist schön. Genau so ist es.
Was du vorhin gesagt hast, dass mit dieser Leadership-Reise und diese Dinge zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, wer mir folgt, auch LinkedIn und Co., die wird immer wieder so sehr kritische Stimme auch von mir lesen, wo es darum geht, das 70. Video, wie führe ich denn richtig und so weiter. Aus meiner Erfahrung raus, man kann so viele Videos anschauen, so viel lesen, wie man möchte, man muss es auch schaffen, umzusetzen. Und da braucht es häufig andere Dinge. Also das zu wissen ist eines, ja, aber dann umzusetzen, das ist die Schwierigkeit. Und da braucht es häufig Begleitung. Oder du hast es eingangs auch gesagt, jemanden, der dir hilft, einfach mal diese Blindspots, die wir selber haben, auch so ein Stück weit auszuleuchten.
Ja, ich finde total spannend, den Aspekt der Blindspots finde ich wirklich spannend. Und ich hoffe, dass das, ich glaube, das sollten wir ein Leben lang verfolgen. Und wenn jemand dahinter ist, verfolgt man es vermutlich auch ein Leben lang. Weil ich natürlich in den Phasen, die Lebensphasen, die man so durchmacht, Mitte 20, du denkst, du hast, I have seen it all, man weiß alles, man kennt alles, man hat auch ein bisschen wenig den Habitus dahingehend. Und je älter man wird, desto sehr verändert sich das. Und wie gesagt, Mitte 20, jetzt 20 Jahre später, ist es natürlich so, dass ich unendlich dankbar bin für jeden Menschen, der mir so nahe steht und sich die Mühe macht, mich auf Blindspots hinzuweisen. Und das ist das, was ich so spannend finde im Laufe der Jahre, wie sehr sich das verändert. Mit Mitte 20 oder vielleicht auch mit Anfang 30 denkt man sich noch, oh, Kritik. Oh, muss ich jetzt, ah, nee, also überlegt man sich gut, will ich sie überhaupt hören? Das ist das Erste. Das Zweite ist dann schon, will ich mich überhaupt damit auseinandersetzen? Und je älter man wird, desto, also so sehr dreht sich das auch um. Und ich freue mich über jeden Menschen, wie gesagt, der mir sagt, magst du da vielleicht mal genauer hinschauen? Weil da gibt es vielleicht ein Verhalten oder vielleicht eine Denkweise, die ist nicht hinderlich. Und man freut sich eigentlich um jede Information und jeden Hin, den man bekommt, weil man versteht irgendwann, dass man dadurch wächst und lernt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass sich das umgedreht hat. Das macht übrigens auch deutlich entspannter.
Wobei, ich muss sagen, es ist nicht eine Frage des Alters. Also ich kenne sehr viele sehr auch aus meinem beruflichen Alltag, die so alt sind wie ich oder älter, die nicht so reflektiert sind, um darüber nachzudenken, wo Kritik eigentlich immer noch etwas sehr, sehr Negatives ist. Und es gibt auch viele Jüngere, die sagen, ja, immer her mit dem Feedback, ja, auch persönliches Feedback, also natürlich an der einen oder anderen Stelle doch schwerer zu ertragen ist. Ja. Also für mich unterm Strich ist es eher, wie habe ich mich selber entwickelt und wie reflektiert bin ich selber als Person, ob ich das nehmen kann und was nicht. Ja.
Genau. Ich stelle auch fest, dass das schon auch getrieben werden kann durch das Umfeld.
Ja.
Also ich bin jetzt in einem Umfeld, wo Äußern von Kritik einfach möglich ist. Es ist möglich, es ist erwünscht und dann macht man es auch und selbst erhält man es auch und kann sehr gut damit umgehen. Mhm. Und das ist für mich auch ein gutes Beispiel dafür, dass ja gutes Leadership auch tatsächlich einen gewissen Rahmen braucht. Und zwar nicht nur für das Team, das von einem Leader geführt wird, nämlich auch den richtigen Rahmen für den Leader oder die Leaderin. Dass es tatsächlich vom Unternehmen etwas ist, das gewünscht werden muss, zu sagen, ich hätte hier gerne eigenständige Leader, die in der Lage sind, das Team zu enablen, sie zu befähigen, ihnen den Rahmen zu geben, dass sie Fehler machen dürfen, sich wachsen dürfen, lernen dürfen und dass es gar nicht der Anspruch herrscht, perfekte Mitarbeiter haben zu wollen, sondern der Anspruch herrscht, authentische Mitarbeiter haben zu wollen. Und das finde ich ist etwas, das auch ein sehr interessanter Aspekt ist, vor allem wenn man dann den nächsten Schritt geht in die absolute Unternehmensführung, wo es darum geht, was mich mit meinem Team eben stark betrifft, sagen, wie wollen wir dieses Unternehmen nach vorne bringen? Was sind die Aspekte, die wir brauchen, damit wir erfolgreich sind in Zeiten wie diesen? Und das sind völlig andere als noch vor 10 Jahren.
Da sind wir eigentlich jetzt bei dem Kern unserer täglichen Arbeit, wirklich auch mit Unternehmenskultur zu arbeiten, weil genau das sind die Dinge, die uns alle betreffen. Ja, dein letztes Beispiel jetzt wieder, klarer Punkt wieder für die psychologische Sicherheit. Ja, Kritik sagen zu können und das vielleicht nicht so aufzunehmen, ja, weil es agieren alle so. Da ist das normal, unter Anführungszeichen.
Ja. Bringt mich übrigens wieder zurück zu Rosenberg, der das schon vor weiß er sich wie viele Jahren niedergeschrieben hat. Und ich habe vor kurzem tatsächlich erst noch gelesen, dass er sogar in einem Interview mal gesagt hat, dass das, was er in seinem ersten Buch niedergeschrieben hat, gar nicht aus ihm entsprungen ist und ist auch nichts Neues. Es ist eigentlich schon viele hundert Jahre alt. Er hat es nur zusammengefasst und möchte die Menschen wieder daran erinnern, dass es eigentlich der Standard wäre, wie man miteinander umgeht.
Und gerade in Zeiten wie diesen, du hast vorhin erwähnt, du bist ein sehr politischer Mensch, wäre es vielleicht umso wichtiger, sich diese Dinge immer wieder auch in Erinnerung zu rufen.
Ja. Absolut, ja.
Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort.
Ja. Fantastisch.
Herzlichen Dank, liebe Michaela, für unser Gespräch. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und viel Erfolg mit dem Podcast.
Danke dir.
Dir gefällt Quite a Girl? Dann drück auf Abonnieren.